So, ich denke, kann mich jeder hören? Geht es mit dem Mikro? Okay, Ton 1-1, funktioniert. Prima. Wir haben pünktlich 13 Uhr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag. Und gleichzeitig möchte ich mich natürlich auch im Namen meiner beiden Kollegen bedanken für die Einladung, uns hier vorstellen zu dürfen, Ihnen zeigen zu dürfen, was die IRATEC GmbH so alles macht. Und ja, wir wollen auch gleich einsteigen. Werde ich noch kurz erstmal zu meiner Person. Ich heiße Bernd Bachert, bin gelernter Maschinenbauer. Meine Alma Mater ist hier in Darmstadt, die TU. Das heißt, ich fühle mich hier sehr wohl, bin froh, mal wieder hier zu sein. Hab gerade meinen zwei Jungs vorhin mein altes Institut gezeigt, mein alter Arbeitsplatz, der Schreibtisch. Und ja, wie gesagt, bin froh, mal wieder hier zu sein. Hab also hier studiert, promoviert und bin mittlerweile an der dualen Hochschule Baden-Württemberg als Professor im Maschinenbau zuständig für den Studiengang und für die Weiterentwicklung auch des internationalen Geschäfts und so weiter. Das heißt also, ich darf mich Professor Doktor nennen und von daher passt natürlich auch das Outfit mit dem Stethoskop ganz gut. Kurze Anekdote dazu, vor einem Thailandflug hatte ich mich verletzt am rechten Bein, musste dann tatsächlich zum richtigen Arzt und war eine junge Ärztin und dann hat sie gesagt, ja, wer sind Sie denn eigentlich, es steht Doktor drauf, was sind Sie denn für ein Doktor, ja, sind Sie Kollege? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin Maschinenbauer, und dann hat sie gesagt, naja, dann sind Sie ja wenigstens richtiger Doktor. Und nicht so wie Sie, ja. Dann habe ich gesagt, okay, Sie sind die Erste, die das erkannt hat, ja, also wir verstehen uns gut, prima. Gut, kleiner Scherz am Rande. Ja, wer sind wir? Wir sind die IRATEC GmbH, bestehend aus drei Geschäftsführern und einigen anderen Mitarbeitern, wie dem Matthias Spraul zum Beispiel. Wir sind ansässig im Westen Deutschlands, in Baden-Württemberg, genauer gesagt irgendwo zwischen Mannheim und Heidelberg, in Brühl. Mannheim kennt wahrscheinlich jeder, zumindest vom Namen her, sehr schön dort, Wasserturm, Heidelberg, noch schöner, mit dem Schloss Neckar und der Altenbrücke. Und ja, wir sind ein sehr heterogenes Team aus Ingenieuren, Technikern, Pädagogen, allen möglichen Partnern drumherum, die irgendwas mit uns zu tun haben wollen oder müssen. Und natürlich, gerade speziell im Hinblick auf die ganze Prothesengeschichte, arbeiten wir sehr eng mit Partnern aus der Orthopädie-Technik zusammen und brauchen deren Know-how natürlich enorm, weil wir sind die technische Seite und die medizinische Seite können wir natürlich nicht abdecken. Das haben wir nicht gelernt. Deswegen brauchen wir da natürlich entsprechend Spezialisten und Fachleute dazu. Wir sind technischer und didaktischer Dienstleister, das heißt, wir machen nicht nur Prothesen mit dem 3D-Drucker, sondern darüber hinaus vieles anderes. Nur am Rande, wir arbeiten zum Beispiel mit der thailändischen Regierung zusammen, machen für die thailändische Regierung Workshops im Bereich Vocational Education, also das heißt Ausbildung im dualen System in verschiedenen Bereichen, Technik, Wirtschaft und so weiter. Arbeiten auch mit NGOs zusammen. Da gibt es eine Organisation, die nennt sich Don Bosco Mondo. Die haben weltweit Standorte, kümmern sich um ja, Jugendliche, die nicht den richtigen Weg gefunden haben, versuchen die auf die richtige Bahn zurückzubringen, lassen denen eine Schulausbildung und auch unter Umständen eine Berufsausbildung zuteil werden und schicken die dann danach ins richtige Leben. Und auch da unterstützen wir zum Beispiel mit unserer 3D-Technik, um den Leuten das Wissen mitzugeben, damit sie in der Wirtschaft auch dann bestehen können. Ja, natürlich arbeiten wir mit Hochschulen zusammen. Ich komme ja selber von einer, mit Schulen, mit Kammern und so weiter. Das heißt also, das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Geschäft, was wir betreiben, mit unheimlich vielen kleineren und größeren Partnern. Nicht nur national, sondern wie gesagt auch international. Ja, das Bild mag auf den ersten Blick etwas verwirrend sein, aber da haben sich der Georg und ich mal Gedanken gemacht, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist. Wer hat alles mit einer Rolle gespielt, damit die IRATEC letztendlich ihre Gründung fand? Und das Ganze hat angefangen bei der SRH und bei der SRH Hochschule.
SRH ist ein großer Bildungs- und Gesundheitskonzern in Deutschland mit, ich glaube, mittlerweile über 10.000 Mitarbeitern, mit vielen Fachkrankenhäusern im Bereich Gesundheit, mit vielen Hochschulen. Ich glaube, mittlerweile sind es 9 an der Zahl im Hochschulbereich. Und an der Hochschule war ich früher mal in Heidelberg und der Georg war an der SRH im BFW. Wir waren im selben Gebäude untergebracht, sind dann über die gemeinsame Entwicklung von Studiengängen zusammengekommen. In seiner weiteren ja, Position bei der GFU, das ist die Gesellschaft für Schadensforschung und Unfallanalytik im Saarland. Und ja, darüber hat sich die Bekanntschaft ergeben, später dann eine Freundschaft entwickelt und irgendwann dann die Gründung der IRATEC GmbH. Ich bin dann gewechselt zur DHBW und Sie sehen, hier sind noch viele, viele weitere Partner, die da irgendwie irgendwas mit dazu getan haben, dass es dann letztendlich dazu kam, die IRATEC zu gründen, weil wir gesagt haben, jetzt sind wir so weit und jetzt müssen wir das ganze Ding mal in ein sauberes, in einen sauberen Rahmen fassen und dem Ding einen Namen geben und das war dann die IRATEC GmbH. Zur Erläuterung der Buchstaben kann vielleicht der Georg nachher noch ein bisschen was sagen. Er hat sich nämlich diesen Namen ausgedacht und ja, deshalb möchte ich jetzt auch übergeben und ihm das Wort sozusagen geben für den weiteren Vortrag. Ich stoße dann später nochmal dazu.
Super, vielen Dank, Bernd. Nochmal, super, vielen Dank, Bernd. Jetzt geht's für alle. Prima. Also, dann auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie gekommen sind. Mein Name, Georg Hartmann. Ich bin seit November 1992 hier bei der beruflichen Rehabilitation bei der SRH in Heidelberg als Dozent tätig, habe Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik studiert und bin leidenschaftlicher Fan von handlungsorientiertem Unterricht und Projektarbeit. Und letztendlich hat es dazu geführt, ach, das habe ich Ihnen vergessen zu sagen, dass ich seit 1999 noch Vorstand einer kleinen Aktiengesellschaft im Saarland bin. Und an der Stelle kann man natürlich prima die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, also zwischen verschultem Dasein und ein bisschen Veit im Wirtschaftsleben zusammenbringen. Und das befruchtet zum einen den Unterricht und es befruchtet zum anderen die Sichtweise, die man als Vorstand hat. Und das mache ich also nach wie vor beides mit großer Freude. Und wie der Bernd schon erklärt hat, hat es also zur Gründung der IRATEC geführt. An der Stelle kann ich jetzt den Matthias Sproul vorstellen. Sie erkennen ihn hier und Sie erkennen ihn dort. Der Matthias Sproul war bis vor einem Jahr Rehabilitant bei der beruflichen Rehabilitation in Heidelberg und hat ein Projekt aufgegriffen, schon während seiner Umschulung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker, wo er sich dann zunächst mit dem Zusammenbau von 3D-Druckern beschäftigt hat, weil ihm das, was seine Vorgänger schon gemacht haben, gefallen hat und mitgerissen hat. Und dafür habe ich Ihnen jetzt ein Filmchen mitgebracht. Das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Währenddessen bereite ich schon
Das
ein bisschen was
SRH
vor.
Berufsförderungswerk Heidelberg bietet seit über 40 Jahren Umschulungen und Weiterbildungen für Menschen an, die nach einem Unfall oder einer Krankheit ihren Beruf aufgeben mussten. Die Weiterbildung setzt vor allem auf praxisnahe Projekte, um die Teilnehmer so gut und so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei der zweijährigen Weiterbildung zum staatlichen Maschinenbautechniker nun haben es die Teilnehmer mit einem besonders spannenden Projekt zu tun. Es geht um die Herstellung einer Beinprothese mit Hilfe eines 3D-Druckers.
Das Experiment ist am Start. Michael Eisele, Laboringenieur von der SRH Hochschule, prüft nochmals alle eingescannten Daten und gibt das Go. Der Druck der Prothese benötigt in Echtzeit bis zu 16 Stunden. Flüssiger Kunststoff wird Schicht für Schicht aufgetragen. Was zunächst anmutet wie ein Science-Fiction-Film, überzeugt. Aus dem Scan eines Gipsabdrucks wurde eine fertige Beinprothese, die auf den Millimeter genau passt. Auf diese Idee kam Dozent Georg Hartmann während eines Rumänien-Aufenthalts.
Ich war also mittwochs auf dem Rückflug aus Rumänien und habe mich gedanklich auf den Unterricht am kommenden Donnerstag vorbereitet. Und dann kam mir die Idee, dass man ja eigentlich mit 3D-Druckern nicht so, wie man es in den Nachrichten häufig sieht, wo Waffen ausgedruckt werden, auch Prothesen ausdrucken kann. Und mit der Idee kam ich dann in den Unterricht und unsere Teilnehmer, die haben mir die Idee förmlich aus den Händen gerissen.
Mit einer Hand fing auch alles an. Zunächst als ersten Versuch scannten die Teilnehmer in Maschinenbautechnik eine Hand. Ein Versuch, der die Teilnehmer völlig begeisterte.
Es war schon aufregend, zumal wir uns vieles einfach selbst erarbeiten mussten, auch von dem Programm her, von dem Scanner, die Scanvorgänge. Wir haben da auch ein bisschen nach der heuristischen Methode gearbeitet, Versuch und Irrtum. Und es war schon sehr interessant, auch was die Gruppendynamik betraf. Wir waren ja alle eigentlich unbedarft, was das Thema angeht. Wir haben uns da zusammen reingearbeitet, geguckt, wer hat wo Stärken und haben uns da ergänzt. Und es war ein angenehmes Arbeiten.
Der Versuch mit der Hand klappte und damit auch die Möglichkeit, fehlende Gliedmaßen zu ersetzen. Zunächst druckten die Teilnehmer die Hände in Miniaturform aus. Doch die Idee, daraus mehr zu machen, ließ sie nicht mehr los.
Gut, zunächst hatte ich die Idee aus Rumänien mitgebracht. Und als die Teilnehmer dann so mit Feuer und Flamme dabei waren, dann hatte ich den Teilnehmern gesagt, also wenn ihr wollt, dann schalte ich in Rumänien über die GFU Anzeigen. Wir sagen, dass wir ein neues Produkt aus Deutschland vermarkten wollen, dass wir Mitarbeiter suchen und dass wir auch Leute, die selbst eine Prothese tragen müssen, im Bewerbungsverfahren bevorzugen würden und dass wir uns auch vorstellen könnten, gegebenenfalls sogar jemand dann kostenfrei eine Prothese zu bauen.
In Rumänien fand Georg Hartmann den perfekten Protagonisten. Der 40-jährige Laurențiu Biru verlor bei einem Autounfall vor 18 Jahren den rechten Unterschenkel. Seine Prothese passte schon lange nicht mehr und die Reparatur war zu teuer. Mit dem realen Auftrag wuchs auch der Arbeitsdruck.
Was vorher graue Theorie war, dann nur Versuche, hat dann plötzlich auch einen gestalterischen Wert oder das hilft jemandem, gerade in Rumänien. Und das macht dann auch so eine Arbeit zur Aufgabe. Und da findet man auch auf jeden Fall Stolz dabei, dass man daran mitbeteiligt war, auch nur im Kleinen. Und mich hat es schon nachhaltig auch beeindruckt.
Mit dem Sanitätshaus Meyer und Rexing fand die SAH einen idealen Partner. Hier war man zunächst skeptisch, ob eine Prothese aus dem Drucker tatsächlich stabil genug ist. Das Ergebnis aber überzeugte. Zwar wird Laurențiu Biru damit keinen Hochleistungssport betreiben können, aber für den Alltag reicht die Prothese völlig aus. Das Sanitätshaus sieht hier eine Geschäftsidee für die Zukunft.
Es macht einfach einen Schnelligkeitsfaktor. Man kann tagsüber die ganzen Punktewolken und die ganze CAD-CAM-Designstruktur erarbeiten. Und in der Nachtschicht arbeitet quasi der Drucker ohne größeren Personalaufwand. Und auch, was ein sehr großer Vorteil ist, ist die Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn irgendein Defekt an der Prothese stattfindet, drückt man aufs Knöpfchen, die Prothese wird über Nacht neu gedruckt und kann sofort wieder an den Kunden rausgegeben werden.
Gerade für Länder wie Rumänien bietet sich diese Lösung an, denn die Prothesen aus dem Drucker sind wesentlich günstiger. Gemeinsam mit Laurențiu Biru wollen die SAH und das Sanitätshaus nun einen Vertrieb in Rumänien aufbauen. Die Prothese aus dem Drucker soll in Serie gehen.
Also unser Part als Ingenieure, als Maschinenbautechniker, als der Maschinenbautechniker ist ja der Praktiker, der viel Berufserfahrung mitbringt und dann im Prinzip eine theoretische Schnittstellenausbildung macht, so wie der Matthias zu meiner Linken. Ja, unser Beitrag zu dem 3-Thesen-Projekt ist im Kern das, was Sie hier sehen. Das sind die 3D-Drucker. Und dann gilt es natürlich mit den anderen beteiligten Fachkompetenzen synergetisch zusammenzuarbeiten, also interdisziplinär zusammenzuarbeiten. An erster Stelle zu nennen hier die Orthopädie-Technik. Mit dem Sanitätshaus Meyer und Rexing in Heidelberg haben wir einen hervorragenden Partner gesucht, der uns also prima unterstützt dort an der Stelle. Und wir steuern eben die Fertigungstechnik bei in den Unterrichten. Mit den jetzigen Rehabilitanten wird kontinuierlich an diesen Sachen weitergearbeitet. Und der nächste Meilenstein waren dann zwei Arbeiten. Einmal diese hier vom Viktor Helm. Der hat sich mit dem Scannen und dem Aufbereiten der Punktewolke mit einer Flächenrückführung zu einer Datei, die letztendlich dann in G-Code umgewandelt in den 3D-Drucker eingegeben werden kann, beschäftigt. Und parallel dazu hat sein Kommilitone, der Matthias, sich mit der Konstruktion von 3D-Druckern beschäftigt. Der kam irgendwann, da war er noch im ersten Ausbildungsabschnitt, zu mir und hat gesagt, ich habe einen 3D-Drucker, der läuft und den könnten wir umbauen. Sie brauchen noch mehr Z-Achse. Das will ich sehen. Und dann hat er so einen K8200, so einen Fellmann-Bausatz. Den hat er als Prototyp umgerüstet, hat er total kreativ gemacht. Daraus hat sich dann diese Technikerarbeit entwickelt. Also die erste Generation mit den Bausätzen so lange verändert, bis wir einen konstruktiven Ansatz gefunden haben. Und dann im Prinzip weitergebaut, Neukonstruktion, FuturePrint 2 gemacht. Und jetzt sind wir bei der FuturePrint 3er-Serie und 3, 4, 5. Klein, mittel, groß, die letztendlich den orthopädietechnischen Sanitätshäusern die Chance bieten, mit einer Investition von um die 5.000 Euro, sowohl mit Scanner als auch mit Drucker, letztendlich die 3D-Technologie mit einem überschaubaren Anfangsbudget Einzug in die Produktion halten zu lassen. Und dann haben wir an der Schnittstelle natürlich auch Sie mit Ihrer Kernkompetenz. Wenn wir das hier an der Stelle bewerben, dann haben wir zunächst mal drin, wenn man sowas machen will, man muss sich für das richtige Betriebssystem entscheiden, man braucht die richtige Software, man braucht die richtige Hardware, man braucht einen 3D-Drucker und man braucht jemanden, der ihm sagt, wie man das Ganze vernünftig vernetzt, so abbildet, dass es funktioniert und dass nicht ständig irgendwo rumgeschraubt werden muss, weil irgendwas nicht geht. Und deswegen an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, weil die Kontakte, die brauchen wir wirklich, wenn das jetzt weiter in die Breite geht. Im Moment arbeite ich hier an der Stelle mit der EDV-Abteilung von der GFU, aber das wird auf Dauer sicher dann, wenn das in die Breite geht, nicht die Lösung sein. Jetzt wollen wir an der Stelle nochmal deutlich machen, immer wenn es um Prothesen und die prothetische Versorgung von Menschen geht, ist der Orthopädietechniker in jedem Einzelfall unbedingtes Bestandteil der gesamten Prozesskette. Der muss den Erstkontakt zu dem Kunden, der amputiert ist, haben. Der muss im Prinzip die Versorgungsstrategie festlegen. Ja, wenn es frisch Amputierte sind, dann braucht man in der Interimsphase stumpfbildende, begleitende Maßnahmen. Die Schäfte, die müssen nachgeführt werden. Da gibt es also unendlich viel zu beachten. Und diesen Beitrag, den brauchen wir in jedem Einzelfall. Also auch als wir den Herrn Biro versorgt haben in Rumänien, ja, kam der dann mit dem Flugzeug hierher. Wir haben den ersten gemeinsamen Termin bei Meyer und Rexing gemacht. Die haben begonnen, konventionell mit Gips Konturen zu erfassen. Parallel haben wir im Prinzip uns vorbereitet, noch im Reverse Engineering die ganzen Sachen zu verscannen, haben ihm dann die Prothese gebaut mit dem Schaft, den Sie vorhin gesehen haben im Video. Und zwischenzeitlich sind wir ein ganz bedeutendes Stück weiter. Das werden Sie nachher sehen, aber jetzt wollen wir Ihnen dann, da habe ich es jetzt schon auf der Folie drauf, also im Prinzip, da stehen wir heute. Ja, wir haben ein gedrucktes ABS, wir brauchen für das Modellieren circa eine halbe Stunde und das Scannen, dann haben wir Drucken, 18 Stunden und die Nachbereitung noch circa 4 Stunden und dann den Versand. Also das ist der Stand der Technik und so sieht Herr Biro sein Schaft heute aus. Wenn Sie das vergleichen mit dem, was er vorhin im Video gehabt hat, das sind Meilensteine dazwischen, aber auch hier gilt, ohne Orthopädietechniker geht nichts. Immer wenn wir einen Schaft fertiggestellt haben, ja, dann geht er zu Meyer und Rexing, der Meister, der Herr Krüger, guckt sich das an, sagt, könnt ihr nehmen, könnt ihr nicht nehmen, ja, gefällt mir aus diesen und diesen Gründen nicht, macht das anders. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und auch dort brauchen wir Unterstützung. Das werde ich später im Verlauf des Vortrags noch drauf eingehen. Jetzt kommen wir zum Scannen. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ja, das passt. So, ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Ein bisschen auf die Zeit achten. Als Scanner haben wir uns für die Cubify Sense entschieden. Die gibt es in zwei Versionen. Einmal die Version bis Windows 7 und dann die Version für Windows 10. Die unterscheiden sich nicht wesentlich. Ja, die neuere, die macht im Prinzip auch eine Auflösung von circa einem Millimeter, das reicht. Ja, der Preis, der liegt bei circa 400 Euro. Ja, die komprimiert ein bisschen besser, das Datenformat ist besser geworden. Die Dateien, wo die Punktewolken drin abgespeichert werden, die blasen sich nicht mehr so auf. Und es hat eine harte Bildschirmauflösung. Also das sind so im Wesentlichen die Unterschiede. Dann arbeiten wir mit dem Mesh-Mixer von Autodesk. Jetzt sehen Sie wieder einen kleinen Film und haben auch einen Einblick, wo Sie die digitale Welt und die konventionelle Welt drin sehen und den Hinweis zu dem Mesh-Mixer-Einsatz hören. Das ist natürlich so, wenn man live arbeitet, im Unterricht wie in der Vorlesung, dann hat man ab und zu mal ein bisschen Werbung. In der Vorbereitung war es dann meistens so, dass man eine Werbung hatten, ich mache hier mal einen Ton ein bisschen weg, dass man eine Werbung hatten, die dann sogar irgendwas mit Cisco und Vernetzen oder so gebracht hat. Das hat dann auch wieder irgendwie gepasst. Und jetzt haben wir es hinter uns.
Ich bin Denise Schindler, bin Paracyclerin, hatte als Kind mit 2 Jahren einen Unfall mit der Straßenbahn. Infolgedessen wurde mein rechter Unterschenkel amputiert und mein linkes Sprunggelenk ist versteift. Habe dann lange nichts mit Sport zu tun gehabt und mit 18 hat es dann doch den Schalter umgelegt. Ich habe Radsport für mich entdeckt und bin jetzt Leistungssportlerin auf WM-Niveau und die nächsten Ziele sind natürlich Rio mit den Paralympics. Dadurch, dass ich sehr früh amputiert war, bereits ein Jahr später auch schon meine ersten Prothesen getragen habe und als ich ein Kind war, war natürlich die größte Problematik das Wachstum. Also man ist eigentlich immer total schnell aus den Prothesen herausgewachsen und als Kind hat man natürlich andere Wünsche, als stundenlang bei seinem Techniker hocken zu müssen mit Gipsabdrücken und wieder Anpassungen und Reibungsstellen zu haben. Man will natürlich rumtollen als Kind und eigentlich frei sein und das war natürlich schon immer so eine Problematik im Kind, dass man da mitkommt mit dem Wachstum. Jetzt, wo ich sozusagen älter bin, ausgewachsen bin, ist das nicht mehr die Problematik. Also ich habe meine feste Gehprothese, meine Radprothesen, aber da ich jetzt natürlich im Leistungssport bin, habe ich mit anderen Sachen zu tun. Also ich muss natürlich Prothesen haben, die diesen hohen Anforderungen gerecht werden, diesen hohen Belastungsumfängen, die auf den Stumpf zukommen und zum anderen natürlich auch diese individuelle Adaption. Also die neue Technologie steht sozusagen jetzt gerade in den Kinderschuhen. Die Zukunft wird sein, dass sozusagen es keinen Gipsabdruck mehr gibt, sondern dass wir den Stumpf einscannen, im Meshmixer dann sozusagen dieses Konstrukt da haben und mit Autodesk Fusion 360 dann modellieren können und den perfekten Schaft drucken können. Das heißt, diese Wege werden kürzer und was man natürlich, wo wir uns sehr viel erhoffen, ist mit dem neuen 3D-Druck, dass wir neue Materialien verwenden können und verbinden können. Das heißt, wenn verschiedene Materialien miteinander mixbar sind, ist genau das, was ich als Sportlerin habe. Ich möchte zum einen einen Komfort haben, also eine Einbettung des Stumpfes, um Druckstellen zu vermeiden. Auf der anderen Seite brauche ich Steifheit, um eine perfekte Kraftübertragung zu haben. Ich denke, vom Leistungssport weggehend, für den Breitensportler will es spannend sein, weil wenn das über einen Druck möglich ist, die Kosten schon gesenkt werden und auch dieser Entwicklungsprozess, den wir jetzt sehen. Diese Prothese, die für mich gebaut worden ist, ist eine absolute Spezialanfertigung. Das ist nichts von der Stange. Wenn wir dieses Wissen aber über Cloud teilen können und sozusagen zugänglich machen für jedermann, dann wird es auch möglich sein, dass andere sich sozusagen diese Sportprothese auch mal leisten können und sozusagen mit ihrem Techniker mal drucken können. Es ist nichts anderes. Ich nehme mal gerne das Beispiel eines Schuhs, den man anzieht. Der eine zieht heute seinen Radschuh an mit Klicker. Ich ziehe heute meine Rennradprothese an. Und der Läufer zieht seine Sprungprothese an, wie der andere seinen Turnschuh anzieht. Also das ist hier ein neues System, das Aerolink-System. So, das ist mein Radschuh. Eine klassische Alltagsprothese, die schicke mit Kosmetik. Das ist ganz klassisch eine Badeprothese. Deswegen hier auch das Loch, damit das Wasser dann sozusagen wieder rausgehen kann. Und wenn wir da mal hinkommen, dass wir die Freiheit haben, dass wir Amputierte sozusagen unseren Schuh wechseln können, wie wir ihn brauchen, sei es der Kletterschuh, der Radschuh, der Laufschuh, dann gibt uns das einfach unheimlich diese Lebensqualität zurück, die wir natürlich haben wollen, das selbstbestimmte Leben zu führen von früher. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, wäre das eine tolle Sache.
So, jetzt wären wir beim Praxisbeispiel angelangt. Ich denke, wir müssten jetzt so bei ungefähr 24 Minuten sein im Vortrag. Liegen also ganz gut in der Zeit. Das hatten Sie ja alle schon in der Hand. Der Matthias, der wird jetzt ein Scan machen. Dort hinten sehen Sie rosafarben Silikonstumpf liegen. Das ist das erste Modell, das wir vom Herrn Biro hatten, den wir über diese Anzeige, du kannst gern schon anfangen. Das ist also das, oder lenkt dich das ab? Okay. Ja, also das war das allererste Modell, das wir hatten, nachdem dann die Anzeige in der Zeitung in Rumänien Wirkung gezeigt hat. Und so wie der Matthias das jetzt macht, habe ich dann den Herrn Biro in Hermannstadt in Sibiu kennengelernt. Er hat mich dann im Hotel besucht und dann haben wir also mit Gips und später dann, als ich wieder zu Hause war, mit Silikon und Ausgießen uns die erste Variante des Stumpfes ins Labor geholt und haben erstmal im Rahmen der Ausbildung mit den angehenden staatlich geprüften Technikern geübt und hatten damals einen Faroarm im Einsatz. Das ist ein Scanner, der eine Auflösung so von plus minus 500stel macht, aber der braucht ein feststehendes Objekt. Und dann haben wir also zunächst mal damit experimentiert, haben geguckt, dass man nach dem Reverse Engineering Prinzip einen funktionierenden Schaft hinbekommen haben. Und dann haben wir den Herrn Biro mit dem Flieger nach Deutschland eingeladen. Die SRH hat für die Unterbringung gesorgt, die GFU hat einen Flug bezahlt, Meyer und Rexing hat sich mit der orthopädietechnischen Kompetenz eingebracht und der war seit 10 Jahren das erste Mal aus Hermannstadt raus und hat also auf die Art und Weise seine erste Prothese bekommen. Und zwischenzeitlich war der Matthias jetzt vor ein paar Wochen dort, hat einen der Drucker der ersten Generation bei ihm in Stellung gebracht, hat ihn beschult, wie man mit dem Drucker umgeht, hat ihm das Digitalisieren gezeigt und wir brauchen dann in absehbarer Zeit auch eine App, die uns beim Datenaustausch über die Grenzen hinweg unterstützt. Wir brauchen Orthopädietechniker, Meyer und Rexing ist dort sehr rege und innovativ. Und bei der GFU haben wir eine App gemacht, wo man im Prinzip mit dem Meister in der Werkstatt das Sachverständige bei uns am Bildschirm verbeulten Kotflügel angucken kann, ohne dass man hinfahren muss. Und an der Stelle lohnt sich das, Daten zu erheben, sich über die Datenstruktur, über die Aufgaben der App Gedanken zu machen. Ich war in Kambodscha in der Don Bosco, in der Technischule von Don Bosco Mondo. Tretminenopfer, auch dort interdisziplinäre Zusammenarbeit und strukturiertes Übergeben von Daten, um letztendlich interdisziplinär zusammenarbeiten zu können. Die Branchensoftware, die wir hier zur Verfügung haben, die hat die Firma Rondin zur Verfügung gestellt. Wir stellen nämlich fest, dass die Orthopädietechniker sich mit dem Meshmixer unendlich schwer tun. Ja, an der Stelle ein Zitat bringen, das mir ein Orthopädietechniker gesagt hat, positiv denken und negativ arbeiten, weil die arbeiten ja negativ auf dem Gips, das haben Sie eben gesehen. Ja, dort, wo der Schaft dann drücken soll, muss der am Gips was wegnehmen, ja, dass er dann dort die Struktur nach innen drückt. Das, was der Matthias hier dann mit entsprechenden Tools macht, also wo das Schienbein vorne am Stumpf hier Platz braucht, da muss er noch vorne rausziehen, ja, und dort, wo im Prinzip unterm Knie abgeschnitten geschützt werden muss. Aber die Techniker macht es mit so einem Griff, der fühlt es im Gips, ja, wo er drücken muss. Und letztendlich, das fehlt ihm, wenn er digital arbeiten soll. Und dann braucht er Hilfen, dass er zum Beispiel eine Farbtextur drüber hat, dass er sich grafisch dann über die Farbschattierungen auf der Patella orientieren kann und solche Dinge. Und die tun sich unendlich schwer an der Stelle, ihr Know-how mit der Maus digital einzubringen. Das kannten wir vor 30, 40 Jahren, ja, als sich die CAD-Systeme entwickelt haben und die altgedienten Konstrukteure mit der Tusche dann ausgestorben sind. Aber ich bin sicher, das wird in diese Richtung gehen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Branchensoftware aus sowas macht. Restliches aus Zeitgründen jetzt hier wieder ab, sagen ein paar Takte dazu. Also die Firma Rondin hat eine Software namens Captavia entwickelt, die mit dem iPad von Apple funktioniert und mit dieser iSense, die man auf das Gehäuse vom iPad aufklicken kann. Damit, ach du hast es ja da, dankeschön. Ja, also so sieht es aus. Ich gebe es Ihnen gerade mal durch. iPad mit aufgeklickter iSense. Und letztendlich ist es ein Bestandteil einer proprietären Software, einer CAD-CAM-Lösung, die an der Stelle schon strukturiert in die Rodin-Umgebung übergeben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Verarbeitung aussieht, die in der Ergonomie der Orthopädietechniker programmiert ist. Ich biete Ihnen jetzt einen ersten Teil vom Video an. Da sehen Sie dann ganz kurz verschiedene Volumenmodelle für Unterschenkelprothesen. Dann sehen Sie Volumenmodelle für die Herstellung von Korsetten. Dann mache ich einen Zeitsprung und dann gucken wir uns das Korsett an, nachdem es ziemlich modelliert ist, weil wir schon zu viel Zeit verlieren. Das war's nicht. Wenn wir uns jetzt mal die Struktur des Marktes ansehen, dann haben wir hier letztendlich den Kunde, der kommt zum Sanitätshaus. Hier haben wir das Produkt. Wir haben im Prinzip hier oben die IT-Berufe mit Anwendungssoftwaren und Postprozessoren im CAD-CAM-Verbund. Wir haben die 3D-Scanner, wir haben die 3D-Drucker, wir haben die Zulieferbranche, die unterstützt, und wir haben Praxisseminare, wo man im Prinzip interdisziplinär dann komprimiert gucken, dass wir den Know-how-Transfer hinkriegen. Unser Schwerpunkt an der Stelle: Maschinenbau, 3D-Drucker, Fertigungstechnik. Was macht die IRATEC? Die IRATEC will bei der digitalen Gestaltung unterstützen und Scanner und Drucker liefern. Ja, sie möchte im Prinzip auch wieder die 3D-Scan- und Drucktechnologie und die Bearbeitung mit Einsatz der entsprechend geeigneten Software in den Markt der automobiltechnischen Werkstatt tragen. Kernkompetenz der Maschinenbauer, Werkstoffeinsatz, Metalltechnik, Kunststofftechnik und letztendlich Prozessentwicklung für die Produktion und gemeinsame Seminare, Arzttermine und technische Beratung durchführen. Wenn man das Ganze mal aus der wenn man die 3D-Technologie mal aus der IT-Perspektive betrachten, dann haben wir zusätzlich zu der professionellen Anwendungsentwicklung und der proprietären Software die Open-Source-Welt. Wir haben den Drucker-Host, zum Beispiel den Repetier-Host oder andere Programme, mit denen man den G-Code für die Drucker generieren kann. Wir haben unterschiedliche Slicer, die man dort einbinden kann. Ja, und auch bei der Optimierung der G-Code-Erzeugung ist mit Sicherheit noch viel sinnvolle Arbeit zu verrichten, um das Ganze ergonomisch einfach und vom Durchlauf her störungsarm zu gestalten. Dann haben wir Unterstützung bei der Dateiaufbereitung, also Unstetigkeiten in der Oberfläche bereinigen und im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Datei so ist, dass der Slicer nicht an der Unstetigkeitsstelle hängen bleibt. Wir sagen dann, weil die Datei, die muss wasserdicht sein, bevor man sie aufbereiten kann, also eine geschlossene Beschreibung haben. Dann ganz praktisch natürlich Hard- und Software-Kompatibilität im Vorfeld hinterfragen und Kaufempfehlungen abzugeben und die interdisziplinären Seminare. Jetzt habe ich hier mal noch einen Punkt Kooperations-App-Entwicklung. Da hatte ich vorhin schon davon gesprochen, für uns alle ist der Teamviewer nicht mehr wegzudenken. Wenn ich in meinem Heimarbeitsplatz in Brühl ein Problem habe, dann rufe ich bei der altmodisch, ich rufe an, ich nehme das Telefon, ja, rufe ich bei der EDV-IT bei der GFU an, die klicken sich mit dem Teamviewer drauf und zeigen mir, wie es geht, an welcher Stelle irgendwo ein Häkchen gesetzt werden muss und ich kann weiterarbeiten. Der GFU-Schadenviewer, der arbeitet mit einem eigenen webgestützten Server und ist letztendlich eine Samsung-App, Android-App, und letztendlich kann der Werkstattmann die Kamera in Echtzeit nutzen, um den verbeulten Kotflügel auf den Bildschirm des Sachverständigen zu übertragen. Die können dabei telefonieren, die können im Prinzip bestimmte Perspektiven wählen, also praktisch der Sachverständige steuert die Hand von dem Werkstattmeister, so wie der das haben muss. Und jetzt kann ich ja nicht nur verbeulte Kotflügel aus der Ferne angucken, sondern ich kann als Orthopädie-Techniker mir von der Zentrale in Wieblingen auch den Herrn Biro angucken. Haben wir also praktisch dann im Verlauf dieser 4 Jahre auch öfters gemacht, dass man einfach die GFU-App eingesetzt haben, wenn wir vor Ort Unterstützung gebraucht haben, für ein Gangbild zu beurteilen oder für einfach an der Stelle zu sagen, in die Richtung muss es laufen. Das ist, Dankeschön. Das ist also eine ganz tolle Sache und ich denke, das ist eine spannende Entwicklung. Jetzt kommt noch mal was anderes, was ich ausgegraben habe bei der Uni in Zwickau. Die beschäftigen sich im Rahmen eines ZIM-Projekts, da wird der Dr. Bachert gleich noch was dazu sagen, mit einem Projekt, wo sie einen Oberschenkelprothesenstumpf mit Sensoren ausgleiten und dann Messdaten erfassen, die wiederum helfen, strukturiert Aussagen über Druckstellen zu gewinnen. Ja, und letztendlich ist diese Mittelstandsförderung über ZIM ist eine ganz tolle Sache. Und da haben wir jetzt wieder die Schnittstelle zur Hochschule. Und ich werde dann wieder an den Bernd übergeben.
So, genau, da sind wir nämlich wieder am Anfang, was ich zum Eingang des Vortrags ja erwähnt habe, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. ZIM ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, Zentrales Innovationsprogramm für den Mittelstand, ist eine sehr, sehr gute Basis, um eine Förderung oder sehr gute Förderung zu erhalten, um solche Projekte, wie wir es hier machen, finanziell zu unterstützen und voranzutreiben. Unter gewissen Randbedingungen, wenn man die einhält, gibt es da, wie gesagt, sehr, sehr schöne Programme, die man da ganz gut nutzen kann. Da gehören natürlich wieder mehrere Partner dazu. Das ist hier als Hochschule in dem Fall natürlich die DHBW gewählt, geht aber natürlich auch mit jeder anderen Hochschule. Vor allem natürlich auch Unternehmen. Es ist ja ein Innovationsprogramm für den Mittelstand, wo natürlich die Fachhochschulen, Universitäten, Dualhochschulen dann entsprechend angedockt sind, weil wir ja letztendlich natürlich die Fachleute für die Unternehmen ausbilden. Und so nutzen wir natürlich dann an der DHBW zum Beispiel auch die 3D-Technologie, um entsprechend die Ausbildung zu gewährleisten. Haben dazu natürlich bestimmte Labore. Also wer die DHBW kennt, DHBW ist ein Begriff. Kennt es jemand? Duale Hochschule? Gut. Dazu gibt es natürlich dann entsprechend Labore, die ausgestattet sind mit 3D-Scanner, 3D-Druckern und so weiter. Und auch unabhängige Forschungsinstitute arbeiten natürlich da in diesem Rahmen entsprechend mit. Also gibt mehrere Ideen, Ansätze, Möglichkeiten, ob diese App-Entwicklung oder. Wenn Sie Ideen haben, vielleicht auch Verbindungen zu entsprechenden Unternehmen, wo Sie sagen, könnte interessant sein, da eine Kooperation aufzuziehen. ZIM-Förderung ist eine interessante Geschichte, kriegt man relativ gutes Geld, auch relativ schnell, ja, im Gegensatz zu irgendwelchen EU-Projekten oder sonstigen Dingen, die sehr, sehr langwierig, aufwendig sind. Da geht es dann natürlich auch um Millionen unter Umständen, aber ZIM ist klein und schnell und sehr aktiv. Und von daher würden wir uns dann natürlich auch freuen, wenn wir aus Ihrer Warte aus, von Ihrem Standpunkt aus unter Umständen mit Ideen versorgt würden, wo man sagen kann, hier könnte man sich sehr gut eine Kooperation, eine Zusammenarbeit entsprechend vorstellen. Das ist nämlich dann die Überleitung zu dieser Folie. Die hatten wir vorhin in ähnlicher Art schon mal, weil die IT-Berufe in dem Moment natürlich sehr, sehr im Zentrum stehen. Sowohl der 3D-Scan als auch der 3D-Druck, Softwareentwicklung natürlich sowieso, müssen wir auf IT-Berufe, auf die verschiedenen IT-Berufe zurückgreifen, um da natürlich das Fachpersonal zu haben, die da unterstützen. Wir liefern im Prinzip sagen wir, die Hardware, die Technik dazu, sie steht letztendlich, aber überall gehört eine Steuerung dazu, überall gehört entsprechendes IT-Wissen dazu, was wir im Hintergrund brauchen. Und da suchen wir immer den Kontakt, sind immer offen für neue Ideen. Wie gesagt, würden uns sehr freuen, wenn Sie uns da ein bisschen Input liefern würden. Ja, dann sind wir, glaube ich, was die Zeit betrifft, doch noch relativ gut. Wir haben es 13.44 Uhr. Das heißt, es ist noch genügend Zeit für Fragen, für die Diskussion. Das ist mir eigentlich in so einem Vortrag auch immer das Liebste, weil die Folien und so weiter, das ist das eine, da steht viel Text drauf, es ist viel Information, aber das Gespräch ist nach wie vor mir, wie gesagt, sehr wichtig. Deswegen würde ich jetzt eigentlich überleiten wollen und wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Anregungen und so weiter zu dem Thema 3D-Druck, 3D-Scan. Nicht nur im Hinblick auf Prothesen, 3D-Drucken kann man natürlich auch vieles, vieles andere. Erstmal Dankeschön von meiner Seite für die Aufmerksamkeit. Unklar ist oder Sie noch interessiert, Sie noch wissen möchten.
Das, Ja, also die Frage war, wie sah denn der Prozess, wie man eine Prothese gemacht hat, früher aus? Ich möchte die super gute Frage, weil sie nämlich jetzt nochmal darauf hinsteuern lässt, dass die 3D-Prothesen eigentlich am Markt noch gar nicht angekommen sind. Das heißt, wenn Sie jetzt in die Landschaft der Prothesenherstellung gucken, dann werden Sie nur ganz, ganz vereinzelt irgendwo 3D-Technologie finden. Ja, die Firma Rodin, also mit ihrer Branchensoftware für die Orthopädietechnik, die ist ihrer Zeit weit voraus. Auch die CAD-CAM-Lösung, die dort hochprofessionell entwickelt worden ist, die hat natürlich ihren Preis. Und letztendlich, um jetzt die Technologie in die Werkstätten zu tragen, da meinen wir brauchen im Prinzip so einen einfachen Einstieg, wie zum Beispiel einen Scanner, den man für einen überschaubaren Preis kaufen kann, einen Drucker, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt den FutureBrain 3 und so einen Sense-Scanner. Ja, und dann ist man mit einem Budget von 5.000 Euro, ist man dann schon mal operativ. Und das würde uns dann helfen, im Prinzip die 3D-Technologie auch wirklich in die Werkstatt zu tragen. Die ist dort noch nicht angekommen.
Das heißt, heutzutage, es ist eben noch Stand der Technik, ganz klar, dass dort gegipst wird. Ja? Also wirklich gegipst, geschliffen, viel zeitaufwendig. Dann natürlich, wir haben es kurz mal im Film vorhin gesehen, also mit viel Dreck verbunden, ja, Schleifstaub und so weiter. Ich meine, jeder weiß, wie so eine Gipsbinde aussieht. Ja, das ist ein Schmierkram letztendlich. Also es ist ein sehr, sehr dreckiges Verfahren, in Anführungsstrichen. Ja. Aber, der Georg hat es vorhin gesagt, es ist unheimlich schwer, das Umdenken zu bewirken bei den Leuten. Ja. Die sind einfach in ihrer Technologie drin, die wissen, wie sie mit den Händen arbeiten. Letztendlich sind es eigentlich Künstler, muss man sagen. Ja. Das sind einzelne Kunstwerke, was die da produzieren. Und jeder hat natürlich seinen eigenen Stil. Komme ich jetzt natürlich demjenigen und sage, hier ist eine Software, ja, da ist die Maus und ein Rechner und jetzt kannst du das Ganze schön digital bearbeiten, funktioniert super, dann sagt er, kann ich nicht. Ja. Ich habe zwar das Wissen im Kopf, aber ich kann es über den Rechner und über die Maus nicht in die Umsetzung bringen. Ja. Und das ist ein, denke ich mal, noch ein relativ langer Prozess, dieses Umdenken zu bewirken. Es gibt Leute, wie Meier und Rexing zum Beispiel, also es gibt Einzelsanitätshäuser, die sind da sehr innovativ, die denken schon in diese Richtung, probieren das auch, haben wir ja auch an den Beispielen gesehen, an den verschiedenen, aber das sind wirklich Einzelfälle, die man an einer Hand abzählen kann in Deutschland momentan. Ja. Von daher ist es nicht so, wie es früher war, sondern es ist noch so. Ja. Also Gipsen. Alter, sorry, aber zuerst mal noch hinten eine Frage. Oh, ich halte sie. Ja.
Also die Frage war, wo wir das Hemmnis sehen, dass das so schleppend geht und ob das darin begründet liegen könnte, ja, dass man in der Branche befürchtet, dass mit der Einführung der 3D-Technologie die Gewinnmargen einbrechen. Das glaube ich überhaupt nicht. Die müssen erstmal ganz kräftig investieren. Ja, es liegt eigentlich eher darin, dass die ihre Expertise in den Händen haben. Das beginnt beim Abnehmen des ersten Gipsabdrucks, wo schon im Prinzip Körperkonturen durch einen geübten, geschickten Griff so abgenommen werden müssen, dass die Prothese dann bei der ersten Volumenprobe möglichst wenig drückt. Ja, und jetzt das im Prinzip digital umzusetzen, da muss man alles zusammennehmen, was die Technik bietet. Ja, im Prinzip über statistische Verfahren, über Analogien arbeiten. Ja, und da ist Rondin sehr weit. Deswegen haben wir auch diese Software gekauft, wenngleich wir die Mesh-Mixer-Schiene fahren, weil wir Maschinenbauer eben die Maschinenbauer-Ergonomie brauchen. Und so brauchen die Orthopädietechniker Ergonomie, aber die müssen erstmal dahin kommen, ja, dass sie investitionsbereit sind, ja, und im Prinzip sagen, jetzt wird das Ganze greifbar. Und da sind die Preise für die entsprechenden CAD-CAM-Lösungen eben nur für Unternehmen wirtschaftlich in einer Region, wo sich das Ganze rechnet, die eine gigantische Produktion haben. Also Rondell hat es super gemacht, das ist ein großer Marktteilnehmer, ja, das passt. Die Software, die wir von denen gekauft haben, die ist prima, ja, aber das ist noch ein schweißtreibendes Stück Arbeit mit unseren Partnern aus der Technik, die ja davon leben, dass sie in der Werkstatt arbeiten, ja, im Prinzip da den Durchbruch zu schaffen und Schritt für Schritt weiter die Einführung der digitalen Prothese in der Produktion voranzutreiben. Ich habe hier nochmal was für Sie, und zwar, jetzt gehen wir gerade mal schnell kurz aufs Word. Wir liegen in der Zeit ganz gut, bisher mal 47 Minuten. Und Sie kriegen jetzt von uns zwei Files. Einmal den kompletten PowerPoint-Vortrag. Da müssen wir mit dem Orga-Team reden, dass Sie sich das irgendwo runterladen können. Sie haben es gesehen, wir haben live im Internet gearbeitet. Sie können also direkt an den Vortrag, wenn Sie Lust haben, anknüpfen, können die Links verwenden, können dann im Prinzip sich weiter durch die Merkmale arbeiten. Dann haben Sie genau das Gleiche, so wie Sie es jetzt auf der linken Wand hatten. Auf der rechten Wand konnten Sie die Mesh-Mixer-Schiene, die Denise Schindler, die Radfahrerin, erklärt hat, mit dem Einblick in die Praxis sehen. Das ist, der Matthias arbeitet mit Mesh-Mixer, und über die Videos sehen Sie, wie das für die orthopädietechnische Branche aussieht. Ich habe Ihnen jetzt nochmal eine Zusammenfassung geschrieben. Das ist das zweite File, das Sie von uns kriegen. Das sehen Sie jetzt hier auf dem Bildschirm. Ja, da sind auch noch mal ein paar Links unten drauf, die Sie dann weiterbringen, wenn Sie noch ein bisschen in die Tiefe recherchieren wollen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass man das nicht macht. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es für sinnvoll halte. Wenn ich das hinkriege, wenn sich das jetzt verschieben lässt, wie ich das will, dann lese ich Ihnen das nämlich schnell nochmal vor, was hier steht, weil da ganz, ganz kurz konzentriert niedergeschrieben ist, wie der jetzige Iststand in der Branche ist. Der Nutzen der 3D-Technologie für die praktische Anwendung in der orthopädietechnischen Werkstatt wird seit einigen Jahren von verschiedenen Marktteilnehmern der Branche erforscht. 3D-Scanner, die teilweise schon unter 500 Euro angeboten werden, sind inzwischen bereits bei einigen Sanitätshäusern statt Gips im praktischen Einsatz. Die Scans werden in den meisten Fällen zur Versorgung von Kunden, die Korsette oder Orthesen benötigen, eingesetzt. Für die Herstellung von Orthesen dienen die Scans häufig als Grundlage für die Herstellung von gefrästen Hartschaumpositiven, auf denen dann die individuellen Prothesen konventionell hergestellt werden. Korsette, die auf der Grundlage von 3D-Scans hergestellt werden können, sind auf dem Markt sowohl konventionell hergestellt als auch generativ mit 3D-Druckern gefertigt erhältlich. Das ist der Link 3, so eins gucken wir uns gerade mal schnell an. Ja, da muss ich nur String drücken, gell? Also Sie sehen jetzt, es ist ein gedrucktes thermoplastisches Kunststoffkorsett, so gestaltet oder möglicherweise so gestaltet, wie Sie es vorhin in dem Video gesehen haben. Und letztendlich übt es also bei Rückgratverkrümmungen dann an bestimmten Stellen einen Druck aus, sodass die sich im Wachstum dann eben noch korrigieren. Es sind überwiegend Mädchen betroffen, meistens so im Alter von oberhalb 10 bis 18. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man da mit dem Scan arbeiten kann, ja, man kann ja die Unterwäsche anlassen, das Ganze ist in 5 Minuten passiert, das ist ein gigantischer Fortschritt für die betroffenen Personen, ja, als sich dann im Prinzip eingipsen zu lassen und im Prinzip in der klassischen Form die Kontur abnehmen zu lassen. Da steckt also wirklich für alle Beteiligte ein Stück Gewinn von Lebensqualität drin. Und gerade in dem Bereich, dort kommt die 3D-Technologie im Moment schon richtig schön produktiv zum Einsatz. Jetzt gucken wir mal weiter, was wir noch im Text haben. Den letzten Absatz machen wir noch, ist gleich fertig. 3D-gedruckte Prothesen sind noch Einzelfälle, die häufig die Forschung begleiten und auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam machen sollen. Obwohl es schon zahlreiche funktionierende Prozesse zur Herstellung von Prothesen mit 3D-Druckern gibt, Das haben Sie vorhin gesehen, das Bild, wie der Drucker, wie der Schaft vom Herrn Biro jetzt gegenwärtig ist im Vergleich zu der Version von vor 4 Jahren, ist das digitale Modellieren bisher nur in Einzelfällen in den orthopädietechnischen Werkstätten angekommen. Von diesen Ausnahmen abgesehen, findet das Modellieren in den meisten Fällen derzeit noch auf Gips statt, obwohl schon auf die Branche zugeschnittene Software am Markt verfügbar ist. Und das, die beiden Files, die finden Sie dann dort, wo Sie da irgendwo downloaden können. Dann haben Sie einen Vortrag und haben hier nochmal kurz die Zusammenfassung, die auch die bisher gestellten Fragen schon recht weitreichend beantworten dürfte. Jetzt weitere Fragen?
Aber Sie sagen ja, eigentlich sind die Hersteller eher noch sehr konservativ eingestellt, also die sind noch nicht.
Also wer sich ein bisschen in der Gegend auskennt, ja, wir kommen alle aus dem Maschinenbau, früher war eine Konstruktionsabteilung in der Firma, da standen die großen Reißbretter und da stand an jedem Reißbrett ein technischer Zeichner, der irgendwelche Einzelteile oder Baugruppen gezeichnet hat. Ja. Dann kam irgendwann die CAD-Technologie, CAD-CAM und so weiter, was alles dazugehört und die sind langsam ausgestorben. Ja. Und irgendwann gab es dann gar keine mehr, man hat konstruiert mittlerweile nur noch am Rechner. Ja. Das war damals, ich habe das live miterlebt, das war zu meiner Lehrzeit damals, da gab es noch die Reißbretter, ich habe selbst noch mit Tusche gezeichnet und dann habe ich die Umstellung mitgemacht. Ja. Das war für die Leute, da sind Welten zusammengebrochen, ja, weil jetzt plötzlich das Reißbrett nicht mehr dasteht. Ja. Da steht jetzt auf dem Tisch steht so ein komischer Bildschirm, ja, und so eine Tastatur und eine Maus dazu und jetzt soll ich mit dem Ding zeichnen. Ja. Und genauso kann man das im Prinzip übertragen auf die Orthopädietechnik. Die arbeiten mit ihrem Gips, ja, die wissen genau, was sie machen sollen. Wie gesagt, das sind Künstler, ja. So, jetzt nehme ich denen das weg, ich nehme denen die Gipsbinden weg, ja, ich nehme denen die Pfeile, die Raspel weg, das ganze Werkzeug, ja, die brauchen gar nicht mehr in die Werkstatt, in Anführungsstrichen, sondern die gehen jetzt ins Büro und setzen sich an den Schreibtisch und machen dort ihre Nachbearbeitung oder erstellen dort ihre Prothese letztendlich, ja, mit der auf der gescannten Basis sozusagen des Datensatzes, ja. Ja, da bricht im Prinzip eine Welt zusammen, ja, oder mehrere Welten sogar. Und das ist die Problematik. Aber das haben wir schon in anderen Branchen auch mitgemacht, auch durchgemacht. Und der Wandel, der wird kommen. Das ist mit Sicherheit nicht aufhaltbar. Ja. Es muss halt nur in die Köpfe der Leute rein. Ja.
Ich versuche die Frage mal ein bisschen zusammenzufassen. Also die Frage war, gibt es einen Qualitätsunterschied zwischen der rein digital hergestellten Prothese und der konventionell mit Gips hergestellten Prothese, weil wir ja vorhin gehört haben, dass die Orthopädietechniker beim Gipsen schon ihre Expertise mit einbringen. Und ich denke, dass es zurzeit noch aufwendiger ist, eine gute 3D-gedruckte Prothese zu haben, als die noch konventionell in Gips herzustellen. Aber dort wird sich die Software weiterentwickeln, dort werden sich die Möglichkeiten weiterentwickeln und wir glauben, dass nach einem bestimmten Zeitraum, irgendwann in der Zukunft, die 3D-Technologie über Scannen, Modellieren und Drucken mit dem 3D-Drucker die konventionelle Technik zumindest stark verändern und von ihrem Einsatz her zeitlich zurückdrängen wird. Das heißt aber, um die Frage zu beantworten, ich glaube, wenn man eine hochwertige Prothese schnell machen will und effektiv, dann landet man im Moment wohl eher noch beim Gips als beim Scannen. Aber die Frage müssten wir eigentlich einem Orthopädietechniker stellen. Ich kann an der Stelle mehr oder weniger nur von dem Schnittstellenwissen, das sich aus der Zusammenarbeit ergibt, Einschätzungen vornehmen. Ja, also ist das richtig. Es geht nicht ohne den Orthopädietechniker. Dessen Expertise ist unendlich wichtig. Der Herr Biro, der hat vor 2 Monaten, als der Matthias bei ihm war und ihn beschult hat, wie das Scannen geht und ihm gezeigt hat, wie er modelliert, ja, haben die gemeinsam einen Schaft gemacht, den der Herr Krüger dann für gut befunden hat. Sie haben ihn gesehen, ja, und als er da eingestiegen ist, hat er gesagt, das ist das Beste, was ich seit 23 Jahren, seit ich amputiert bin, am Stumpf getragen habe. Aber da steckt ja ein gemeinsamer Entwicklungsprozess von 4 Jahren drin. Das kann man nicht auf den Einzelfall übertragen. Im Moment sind wir gerade an der Versorgung dran mit unseren orthopädietechnischen Partnern, die von einer Journalistin begleitet werden. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, ob derjenige, der die beste Prothese zum Laufen haben soll, die er bekommen kann, sich dann, wenn wir fertig sind, für den 3D-gedruckten Schaft oder für einen aus der Menge der dann verfügbaren konventionellen entscheiden wird. Der große Vorteil der 3D-gedruckten Schäfte liegt darin, dass sie, wenn sie kaputt gehen, jederzeit, so wie sie sind, wieder reproduziert werden können. Ja, das ist wie beim Holzschnitzer. Der hat einen guten Tag, dann macht er eine tolle Figur. Er hat einen schlechten Tag, ja, dann ist die halt nicht so toll. Ja, und das klassische Produkt, das ist nicht in der Form reproduzierbar, weil da immer handwerkliche Einzeleinflussnahme drinsteckt. Und das ist ein großer Vorteil von 3D-existenten Schäften, die gut passen, dass man sie jederzeit ausdrucken kann, wenn sie kaputt gehen oder darauf wieder aufsetzen kann, wobei sich auch Stümpfe verändern. Das heißt, dann muss man auch wieder nachführen. Das macht man auch, dass man 3 manuell erstellte Prothesen wieder einscannt. Das war auch unser Ansatz des Reverse Engineering. Zuerst eine konventionelle bauen, die Kontur abnehmen. Da habe ich nämlich die ganze Expertise des Orthopädietechnikers drin und dann mit dieser Kontur erstmal Prozessentwicklung betreiben, dass man Schäfte rauskriegt, die gleich gut halten. Und parallel dazu muss man natürlich auf die andere Seite gehen und sagen, wie kann ich ihn so scannen, dass ich ganz nah an den Gips rankomme.
Das wird genauso sein, wie es mit jeder Technologie ist, die neu ist. Ja. Auch da wird sich ein Erfahrungsschatz bilden irgendwann. Ja, und irgendwann ist es tägliches Brot, wie man heute mit CAD arbeitet und früher am Reißbrett. Ja. Aber das ist halt jetzt, wir sind gerade am Übergang oder stehen am Anfang und beginnen eben erst mit der Einführung der Technologie. Aber das wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann auch ergeben, mit Sicherheit.
So, es ist 14.01 Uhr. Das Nachfolgethema will pünktlich um 14.15 Uhr starten. Ich hoffe, wir haben Sie nicht gelangweilt und bedanke mich für Ihr Interesse, für uns alle und vielen Dank für die guten Fragen.